zu Gast im Studio Thomas Berghaus, Verleger und Musiker aus Köln. Hallo Thomas.
Hallo Peter, grüß dich.
Servus, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier bei uns in der Show dir ja ein bisschen mit uns Gedanken zu machen über den aktuellen Blätterwald, der da draußen herrscht.
Unter anderem, denke ich.
Unter anderem.
Danke für die Einladung.
gegen den hast du ja was, ne? Und machst auch was dagegen. Du verlegst die wirklich vorzügliche Zeitschrift Uptown Struck.
Vielen Dank.
Für die Leute, die dieses schöne Heft noch nicht kennen, kannst du es etwas vorstellen?
Die Uptown Strut ist ein Musikmagazin, was sich, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber eigentlich so um das Thema Black Music rankt. Also alles, was schwarze Musik ist, Soul, Funk, Jazz, aber auch so Randthemen wie Latin-Musik oder Afrobeat und derlei Dinge. Und das ist ein Magazin, das erscheint viermal im Jahr. Und zu erwerben ist das im Bahnhofsbuchhandel bundesweit und auch an sehr, sehr vielen ausgesuchten Zeitschriftenhändlern und Kiosken. Und in Plattenläden gibt es die Uptown Strut auch, das so im Groben zu unserem Magazin.
Bei den Plattenläden, die es heute noch gibt,
ja, muss
man dazu sagen, das ist ja auch ein anderes trauriges Thema.
Mhm.
Aber wir wollen heute nicht über traurige Dinge sprechen. Wie kommt man eigentlich drauf, einfach so ein Magazin aus dem Boden zu stampfen? Das war bestimmt nicht einfach.
Das war alles andere als einfach. Also dazu muss ich sagen, ich sitze hier in einer klassischen Werbeagentur, das schon seit 10 Jahren. Und so vor circa 4 Jahren haben wir uns irgendwann mal Gedanken gemacht, was man so in den Phasen machen kann, in denen hier nicht so viel läuft. Das heißt, in der Werbung ist es so, dass man Stoßzeiten hat, wo man sehr, sehr viel Arbeit hat. Es aber immer wieder auch Phasen gibt, in denen es relativ ruhig wird. Und da hatten wir dann, bevor es die Uptown Strut gab, immer sehr viel Eigenwerbung gemacht und haben uns dann irgendwann gedacht, diese Zeit nutzen zu können, um ein Musikmagazin machen zu können. Zuerst war so der Gedanke, um zu zeigen, dass wir das können, grafisch. Also wir kommen eigentlich so aus dem Grafikdesign. Und dann ist das Ganze in den letzten 4 Jahren immer mehr gewachsen und ist auch ein immer wichtiger Standpunkt hier in der Agentur geworden. Und jetzt im nächsten Jahr, in 2011, werden wir halt auch wirklich versuchen, das Ding so weit nach vorne zu bringen, dass es zumindest sich selber trägt. Das wäre ja schon mal ein Ziel.
Ja, schwierig in Zeiten der Krise von Printmedien war das bestimmt schon ein sehr mutiges Unternehmen. Woher nimmst du die, sage ich jetzt mal, moralische Unterstützung? Hast du da Leute in deinem Umfeld, die, DJs, Musiker, die gesagt haben, hey, wir brauchen eine deutsche Wax Poetics oder wir brauchen irgendwie was, was früher so dieses Sounds war, das teilweise so in den Black Music Bereich gegangen ist oder ja diese kleinen Jazz-Heftchen, die es heute noch gibt, die aber sehr spezifisch auf Jazz und nicht drumrum schauen.
Genau. Also wir haben am Anfang erstmal geschaut, was gibt es alles, haben so eine Standortanalyse gemacht, was gibt es in Deutschland und haben halt festgestellt, dass ein Magazin, so wie wir uns das vorstellen, es bis dato einfach nicht gab. Also es gibt in Deutschland, wie du sagst, eine ganze Reihe Jazzmagazine, die sehr, sehr intellektuell verkopft daherkommen. Und ich sag mal so diesen Kunstsektor irgendwie abdecken, aber irgendwie nicht funky sind. Dann international, hast du gesagt, gibt's die Wax Poetics, klar, die ist aber so unserer Meinung nach doch sehr auf den amerikanischen Markt fixiert. Also da tauchen gar keine europäischen Themen auf, schon mal gar keine deutschen Themen, das schon mal überhaupt nicht.
Absolut, ja.
Und so sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es das nicht gibt und dass man das machen muss. Und ich weiß, dass es Versuche gab in der Vergangenheit. Es gab ein Magazin Anfang des Jahrzehntes, so 2001 rum, irgendwie, dass es mal versucht hat, das aber auch nach 3 Ausgaben wieder eingeschlafen ist. Und das hat nie funktioniert. Und ich glaube, das hat auch viel mit einem langen Atem zu tun. Also das war uns von Anfang an klar, dass man da wahrscheinlich über Jahre erstmal reinstecken muss, um da eine gewisse Bekanntheit aufzubauen und bis es irgendwann funktionieren kann.
Man muss aber sagen, ich habe das Produkt natürlich schon in der Hand gehabt und habe auch die aktuelle Ausgabe hier von dir schon bekommen. Das ist alles sehr detailverliebt und auch inhaltlich, musikjournalistisch natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und ich muss sagen, es hebt sich natürlich schon ab von den Magazinen, die man so kennt. Und im Prinzip hat man hier ein Magazin für einen Nischenbereich.
Genau.
War das schon immer dein Ziel, nur diese Menschen, sage ich mal, die nur Schallplatten kaufen und noch überhaupt noch CDs kaufen, sich für die alte und neue Soul- und Jazz-Varianten interessieren? War das schon immer das Ziel?
Also wenn man mal so überlegt, das ist ja genau das Thema, wie man sich da aufstellt oder was für Themen man irgendwie in so ein Magazin mit hineinnimmt. Am Anfang haben wir schon überlegt, wir wollen kein Fansign sein. Also Fansign ist auch so ein Begriff, das ist irgendwie was aus den 80er Jahren, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also wir wollen uns nicht speziell explizit an irgendeine Szene richten, das finde ich auch sehr unangenehm. Auf der anderen Seite wollen wir auch kein breites Mainstream-Magazin machen. Also da muss man genau gucken, wo ist man da zu Hause und was will man nicht und da so die Fahnenstangen stecken. Also auf der einen Seite wollen wir das nicht zu breit machen, auf der anderen Seite auch nicht zu speziell. Also ganz im Gegenteil, ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich höre oder das Feedback bekomme, dass Leute, die an und für sich mit der Musik überhaupt nichts zu tun haben, sondern aus ganz anderen Bereichen kommen, wenn die durch uns Dinge lernen oder erfahren oder überhaupt erstmal offen sind, Sachen sich mal anzuhören oder auszutesten. Also besonders freue ich mich über Leser, die nicht aus der Szene kommen, sondern so den Otto-Normalverbraucher.
Wie bekommst du da Feedback? Hast du viel über die, kriegst du da viel E-Mails oder wirst du in Plattenläden angesprochen oder wie kann man sich das vorstellen?
Du hast ja eingangs gesagt, ich mache auch Musik, also ich bin auch selber als Künstler unterwegs und habe jetzt auch ungefähr zur selben Zeit auch wieder angefangen, aktiv Alben zu veröffentlichen und habe so die Erfahrung gemacht, dass auf die Uptown Strut, auf das Magazin wesentlich mehr Feedback kommt als auf meine eigene Musik. Das ist also wesentlich einfacher, da irgendwie ein Feedback zu bekommen, als man das so mit der eigenen Musik vielleicht schaffen kann. Also wir bekommen sehr viel Mails. Es geht eigentlich über alle Kanäle, über Web 2.0, über Facebook und derlei Dinge. Und vor allem, wenn dann mal gerade wieder ein neues Magazin draußen ist und irgendwas so ein bisschen strittig war oder so, wird auch gerne sehr viel diskutiert und das bekommen wir alles mit. Und also das macht schon sehr viel Spaß. Also Feedback bekommen wir wirklich viel, muss man sagen, ja.
Da ist eine Frage, die mich brennend selbst interessiert. Wie kamt ihr auf den Namen Uptown Strut?
Ja. Also da sind wir wieder eine Werbeagentur, muss man sagen, da gehen wir analytisch vor, wie wir das so in unserem Business gelernt haben.
Ist das nicht bei einer Flasche Rotwein abends und bei alten Soulplatten passiert?
Bisschen schon. Also ich habe danach erst erfahren, dass es diesen Song gibt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, es ist irgendwie ein R&B-Song aus dem 50er, glaube ich, oder so. Das wusste ich gar nicht in dem Moment, sondern das war wirklich so ein Konstrukt. Strut, der Begriff ist irgendwie ein Begriff, der so aus der Soul-Welt kommt. Ich sag mal Soulful Strut, ist ja so ein Song, den man kennt. Mhm. Oder ist auch schwer zu übersetzen. Ist sowas wie eine Ode in der Klassik oder so, sowas auf Soul gemimt halt irgendwie. Ja. Und Uptown hat insofern gut gepasst, da wir in Köln in der Nordstadt sitzen mit unserem Büro. Okay. Also wir hatten am Anfang auch viele Dinge ausprobiert und das auch visuell uns angeguckt. Wir haben dann Dinge auch Logos umgesetzt und Titelblätter entworfen am Anfang und haben halt einfach geguckt, was funktioniert da gut und sind dann halt letzten Endes bei Uptown Strut hängen geblieben. Wir wollten es auch nicht zu klar machen, also das Wort Soul sollte auf jeden Fall nicht vorkommen.
Okay. Wenn ich mir das Heft so anschaue, ist das für mich persönlich eigentlich eine logische Konsequenz daraus, etwas Spezifisches schon herzustellen, das genau jene kleine Gemeinde an Liebhabern anspricht, die auch noch Musik kaufen und sammeln vor allem. Mhm. Dieser Aspekt, dass da diese Sammelpassion bei diesen ganzen, sage ich mal, Rare Groove-Dogmatiker, die oft verschrien sind, aber die ja teilweise wirklich noch den Markt am Leben halten. Und nicht so diesen Selbstbedienungsladen Internet benutzen, um sich Musik illegal zu saugen, sondern auch noch nach Musik zu suchen. Und ich fand es eigentlich immer schön, dass selbst ich, der sich viel mit Musik beschäftigt, durch Radio und durch Auflegen, immer auch durch die Uptown Strut neue Impulse bekommen hat. Hier coole Artikel, gute Musik.
Das ist ja auch dieselbe Idee eigentlich. Also quasi ein Printmagazin ist ja das Pendant zu einer Vinylschallplatte, kann man sagen. Also in Zeiten von Blogs und so weiter. Ich habe jetzt gerade in einem Konkurrenzblättchen von uns, der Wise, eine lustige Anzeige gesehen, die heißt Fuck Blogs und da haut jemand mit Mama auf eine Computertastatur. Und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen unterstützen. Also für die Leute, die halt noch klassisch Tonträger kaufen, ob das jetzt Vinyl oder CD ist, ist mir eigentlich da völlig wurscht, dass man halt auch diesen ganzen Internet-Blogs und dieser Art der Informationsaufbereitung was entgegensetzt, weil einfach ein Artikel, so wie unsere Autoren, die teilweise über 8 Seiten schreiben oder so, die wirklich in die Tiefe gehen, das ist im Internet ja gar nicht mehr möglich. Also ein Blog, der irgendwie 8 Seiten Text hat, das wird sich kein Mensch am Bildschirm durchlesen. Und also gegen diese Kürze wollten wir eigentlich gehen, gegen dieses Abgehackte, dieses einfach nur noch in Schlagzeilen verfasste oder in Kurztexten verfassten, was Blogs halt machen. Und vor allem halt auch auf einem klassischen Medium. Wir haben uns auch bewusst für ein Naturpapier entschieden, für was, was haptisch irgendwie nicht gerade wie ein Hochglanzmagazin daherkommt. Und haben übrigens, by the way, da auch vor, noch was zu verbessern bei der nächsten Ausgabe, was so die Haptik und das Ganze angeht. Aber das ist noch ein bisschen zu früh, um da was zu verraten. Also eigentlich ist so die Idee, also ich finde, das passt sehr gut zusammen, so diese Menschen, die sich noch für Tonträger interessieren und die Menschen, die halt auch noch ein klassisches Magazin in der Hand halten.
Mhm. Du hast gerade gesagt, so die Artikel sind sehr umfangreich und gehen in die Tiefe, was natürlich auch Liebhaber anspricht. Da ist mir aufgefallen, es schreiben eigentlich sehr große musikjournalistische Helden, sage ich jetzt mal, wie Reinhard Jelen oder Jonathan Fischer für euer Magazin. Mhm. Und wie kommt man an die Leute? Sagt man hier, wir haben einen Liebhaber. Magazin, hast du Bock? Oder kann man überhaupt die Preise zahlen, die jetzt zum Beispiel die Süddeutsche zahlt oder der Spiegel, für den Herr Fischer schreibt?
Nee, auf gar keinen Fall. Also Jonathan Fischer ist ja so ein Mensch, der auch wirklich davon lebt. Er macht ja hauptberuflich nichts anderes und ist in Deutschland eigentlich bekannt und ist aber auch so die Institution für Black Music halt. Also kommt auch dann Hip-Hop noch dazu, aber er schreibt ja eigentlich nur über afroamerikanische Musik. Ich habe von ihm auch die meisten Dinge, die ich von ihm gelesen habe, spielen dann auch irgendwo in Amerika, also in den USA. Ja, und auf Jonathan sind wir gekommen über Reinhard Jelen, den du gerade erwähnt hast. Reinhard Jelen war schon im allerersten Heft in unserer Startausgabe Nummer 1. Und zwar hat er mal einen schönen Artikel über Northern Soul geschrieben. Der ist schon ein paar Jahre alt gewesen. Und den habe ich in so einem besagten Internetblog mal gelesen, als ich angefangen habe, das Magazin zu starten. Und habe dann Reinhard Jelen halt kontaktiert, der sofort bereit war, uns einfach diesen Text zur Verfügung zu stellen. Umsonst übrigens. Der hat überhaupt nichts bekommen für seine ersten Texte. Mhm. Und hat uns diesen Text sogar noch umgeschrieben und aktualisiert und angepasst. Und so ist es langsam gewachsen. Also das ist, muss man da, ist so ein bisschen die München-Connection. Reinhard Jelen legt zum Beispiel dann auch mit Jonathan Fischer regelmäßig in kleinen Bars in München auf. Und die kennen sich auch sehr gut und seit vielen Jahren. Und so wächst man da so ein bisschen rein. Und ja, letzten Endes ist das für alle Beteiligten eine schöne Plattform, um Dinge zu besprechen, die zum Beispiel, wenn du Jonathan Fischer ansprichst, der macht ja auch sehr viel Spiegel Online. Das sind Dinge, die er da nie platzieren könnte. Also er hat jetzt gerade bei uns einen Artikel geschrieben über die Wurzeln des Raps. Also dass Rap nicht erst seit Hip-Hop empfunden ist, sondern dass afroamerikanischer Sprachgesang eine Tradition hat und eigentlich viel älter ist. Das ist was, wo er auch Probleme hätte, das in anderen Magazinen unterzubringen. Das bespricht da einfach keiner. Und
zu unaktuell und zu sehr genau, musikhistorisch.
Genau, zu zeitlos oder genau, oder einfach auch nicht auf die Kürze zu kriegen, die er so hat. Also selbst wenn er, hat ja schon für den Rolling Stone oder so oder für die Süddeutsche geschrieben, wenn du sagst, dann hat er doch Zeichenvorgaben, die sind minimal, dann kriegt er halt eine halbe Seite und nicht halt eben 8 Seiten. Mhm. Und da haben wir auch viel in der Zukunft vor. Also auch im nächsten Heft haben wir jetzt schon vom Jonathan wieder einen ganz tollen Artikel.
Okay, zum Heft gibt's aktuell, jetzt erscheint diese Woche eine Compilation, was eigentlich die Sache noch schöner macht und sie noch mehr unterstützt. Mhm. Kannst du etwas dazu sagen zu dieser Editors Selection Volume 1 von Uptown Strut?
Die erscheint jetzt zeitgleich mit unserem Heft Nummer 6 am 1. Oktober, also ist jetzt bald in den Läden. Und die Idee ist entstanden, als wir halt über besagtes Feedback von Lesern gehört haben, dass wir halt zum Glück Leser haben, die nicht nur so freakig, zähnig uns kennen, sondern die ganz allgemein Zugang zur Musik haben und die viele Themen einfach nicht kannten. So, also zum Beispiel, ich weiß, dass wir hatten mal einen Artikel über das Undermass-Trio aus Braunschweig, das war auch relativ neu auf dem Markt, da habe ich viel Feedback gekriegt, dass Leute diesen Act toll fanden und durch uns entdeckt haben. Und so ist so die Idee entstanden, dass man eigentlich so für den, ich sag mal, ambitionierten Otto-Normalverbraucher, also jetzt nicht gerade der DJ, der alles mitkriegt, was es an Neuerscheinungen gibt, sondern so für den Menschen, der sich da nicht so intensiv mit befestigt, dass man für den eigentlich eine Compilation machen müsste und Themen vorstellt, die sonst in den Medien einfach nicht vorkommen und zusammenfasst und einfach so einen Einblick gewährt. Und das haben wir jetzt gemacht und haben eine Compilation zusammengestellt, die gibt es sowohl als auf CD als auch auf Doppel-LP, auch digital. Und das Kriterium so für die Künstler waren verschiedene. Also es sind viele Acts, die im Heft besprochen wurden in den letzten 5 Ausgaben. Es sind aber auch Dinge dabei, die dann bisher überhaupt noch nicht veröffentlicht wurden. Das ist das, was so eine Compilation dann ausmacht. Also ich sag mal, der Dele Sosimi Remix hier ist von einer jungen DJ-Frau hier aus Köln gemacht worden. Der ist bisher nur digital veröffentlicht gewesen. Den gab es überhaupt noch nicht auf Tonträger, den ich aber schon immer super fand. Und so sind da so verschiedene Dinge zusammengekommen und ich finde das echt eine runde Sache geworden. Und auch da geht es jetzt los, dass wir schönes Feedback bekommen, ja.
Also das Feedback wird sich wahrscheinlich oder hoffentlich erweitern. Wir werden auf jeden Fall mehrere Stücke von der Compilation spielen noch. Das sind auch Stücke von dir selber drauf.
Genau.
Viele wissen nicht, dass du auch Musiker bist. Du machst Musik unter dem als alter Ego Tom Shareholder.
Andersrum, Shareholder Tom.
Shareholder Tom, sorry. Und mit der Gruppe Family Vision Care gehst du mehr Richtung Soul.
Genau, ja.
Wie kann man deine Projekte unterscheiden oder wie würdest du deine Musik allgemein beschreiben?
Also man unterscheiden kann man die Projekte ziemlich einfach. Family Vision Care ist ein Projekt, was schon 1900, ich muss überlegen, 94 oder 93 schon entstanden ist, wo ich damals schon was gemacht habe und was ich dann 2007 wieder ins Leben gerufen habe und dann auf Unique Records, dem Label aus Düsseldorf, ein Album veröffentlicht habe. Und das ist sehr streng gebunden an meine Person als der Mensch, der die Musik macht und dem Sänger Gary Harrison. Das ist ein Afroamerikaner aus New York, der hier in Köln lebt, der so sehr verliebt ist in die Musik von Marvin Gaye und derlei Dinge. Und da haben wir also ganz klar ein Projekt am Start, wo es um afroamerikanische Soul-Musik geht und relativ eng gesteckt auch. Und um das dann so ein bisschen zu erweitern mit anderen Dingen, habe ich dann vor, ich weiß gar nicht wann das war, vor 3 Jahren ungefähr mit Shareholder Tom angefangen und das ist wesentlich breiter aufgestellt. Das ist also so der Versuch, also einfach die Erkenntnis, dass ich irgendwann gelernt habe, mit meiner Musik werde ich sowieso nie irgendwie Popstar oder in irgendeiner Form Geld verdienen. Das heißt, das ist eh ein Hobby, wo ich drauf zahle. Dann kann ich mir auch den Luxus gönnen, wirklich absolut das zu machen, was ich liebe und was ich machen will und mich um überhaupt keinen Kritiker oder sonst irgendwas zu scheren. Und so ist Shareholder Tom entstanden und das ist ganz wüst. Also da sind dann sowohl Soul-Nummern als auch Afrobeat-Nummern. Ich hatte mal Lust, ein Afrobeat-Stück zu machen, das haben wir jetzt gerade realisiert. Ich arbeite da mit verschiedenen Sängern, nicht nur mit einem, wie bei Family Vision Care, sondern mit den unterschiedlichsten. Da ist eine gute Freundin von mir, Rita Gabier, die in der Nähe von München lebt, die aus Eritrea stammt, eine Afrikanerin. Dann habe ich viel gemacht mit Travis Black, dem MC aus London, der auch schon eigentlich seit 20 Jahren so im Hip-Hop unterwegs ist. Dann Alison Degbe, mit der habe ich einen Song gemacht, der übrigens auch auf der Compilation ist, von der wir gerade gesprochen haben. Das ist eine Jazzsängerin, die jetzt lange Jahre hier in Köln gelebt hat, jetzt immer nach München zieht. Und so ist das ein ganz bunter Haufen von Menschen und ein ganz bunter Haufen von Musik und ist witzigerweise auch so ziemlich genau das, was die Uptown Strut so widerspiegelt. Das ist nämlich alles, was Black Music so im weitesten Sinne ausmacht, taucht da irgendwie auf. Und das ist also sehr breit gefächert, was ich da so mache.
Und wird es da mal so ein buntes, bunt gemischtes Album dann geben? Du hast schon ein, zwei Seven Inches veröffentlicht.
Genau, also Shareholder Tom gab es ein Album. Das Debütalbum ist 2009 erschienen, im Oktober. Das hieß Emotional Value und ist jetzt schon wieder so 1-2 Jahre auf dem Markt und seitdem habe ich natürlich fleißig weitergemacht und jetzt vorab so 7 Inches veröffentlicht, die du gerade erwähnt hast und das Album, was da zu erwarten ist, das zweite Shareholder Tom Album, wird so im Frühjahr 2011 erscheinen, das ist jetzt auch schon fertig, aber das braucht ja dann immer so 3 Monate, bis man dann mit dem Vertrieb so weit ist und alles so weit am Start hat und das wird heißen Havanna Asmara Via Colonia, das heißt also, das ist so eine Weltreise von, weil das Havanna, da ist ein Mambo-inspirierter Song drauf und Asmara ist halt die Hauptstadt von Eritrea, von dieser afrikanischen Sängerin, die da einiges singt und das Ganze geht halt hier bei mir über Köln und die Idee von dem Album ist eigentlich so eine musikalische Weltreise und das wird Anfang nächsten Jahres erscheinen.
Okay, wo holst du dir deine Inspirationen? Passiert es dir manchmal auch, dass du als Chefredakteur der Uptown Strut Musik noch nicht kanntest und dann für
dauernd
dich entdeckt?
Ja, klar, dauernd, absolut. Also ich muss sagen, wir haben gerade über Shareholder Tom gesprochen, Riesenthema, sowohl bei meiner eigenen Musik als auch bei der Uptown Strut war das ganze Thema Afrika. Also ich selbst höre schwarze Musik, seitdem ich 16 bin oder so, habe viel Northern Soul gehört, komme so ein bisschen aus der Mod-Ecke früher Und habe halt immer so den afroamerikanischen Sound auf dem Trichter gehabt und habe dann irgendwann in den frühen 90ern mal gelernt, dass in Lateinamerika auch unglaublich viel spannende Dinge passieren
Sehr
oder
viele.
passiert sind. Und das habe ich so 91 irgendwann mitbekommen. Und man muss sagen, die letzten 3, 4 Jahre waren für mich absolut geprägt von afrikanischer Musik. Also nicht nur Afrobeat, sondern weit über das hinaus auch auf folkloristische afrikanische Musik und sowohl aus dem Westen von Afrika, aus Ghana, Nigeria, bis halt ganz rüber in den Osten. Äthiopien und da habe ich wirklich verdammt viel gelernt, auch über meine Autoren, also auch über die, die für uns geschrieben haben, wo ich Dinge gar nicht kannte, sondern dann halt auch erstmal gelesen habe, was für tolle Dinge es da so gibt.
Ja, da gibt es ja gerade aktuell auf den Labels Analog Afrika und Soundway sehr spannende Compilations, die wir auch schon hier in der Show vorgestellt haben.
Wozu man sagen kann, dass man zu Analog Afrika übrigens gerade ein Feature in der Uptown Strut plant. Da gibt es einen Autor, der es gerade recherchiert und der dann einen Artikel schreiben will.
Ah, sehr gut.
Ja.
Da können wir schon was Zukünftiges
Genau.
andeuten. Und die Compilation, die kommt auf jeden Fall dieser Tage raus. Da müssen wir jetzt noch dazu sagen, die ist nicht beim Heft dabei, sondern die kann man in jedem Plattenladen überall kaufen, oder?
Genau, also das war ein finanzielles Ding. Wir hatten auch mal überlegt, eine Beilage zu machen im Heft. Die hätte es A dann nur auf CD gegeben, nicht auf Vinyl. Das wäre schade gewesen. Es wäre für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, finanziell nicht zu stemmen gewesen, weil jetzt haben wir eine Auflage von 1000 CDs, die wir erstmal in den Handel geben. Und ansonsten hätten wir halt direkt 10.000 produzieren müssen. Und das ist auch, was die GEMA angeht. Ja, das ist halt die Auflage vom Heft, ne? Das ist dann halt auch, was die GEMA angeht. Da gibt es zwar dann auch wieder Spezialtarife für Zeitschriftenbeilagen, aber das ist für uns einfach finanziell noch nicht zu machen. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber so haben wir jetzt halt eine sehr hochwertige Compilation. Die kostet zwar ihr Geld, aber die ist auch wunderbar verpackt in einem Digipack, auch wieder Naturpapier wie die Uptown Strut selbst. Und vor allem gibt es Doppelvinyl, was uns auch ganz wichtig war.
Sehr schön. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Du bist machst selber eine Uptown Revue
Ja.
Radioshow bei soulsender.de.
Das habe ich gehört, denn habe ich auch in deiner Ankündigung gelesen. Das stimmt so leider nicht mehr.
Das stimmt so nicht
Das
mehr.
habe ich aufgegeben, ja. Und zwar hatte das so den Hintergrund. Wir haben schon darüber gesprochen, dass ich Musik mache, dass ich das Heft mache und ich muss ja auch sehen, dass ich mit irgendwas noch Geld verdiene. Also ich habe
Absolut.
Also noch diese Werbeagentur hier. Und das war auf der einen Seite ein zeitliches Problem. Dann muss man aber auch ganz klar sagen, war Kosten gibt es keine, aber der Nutzen-Hörer-Faktor war einfach auch zu schlecht. Also wenn man sich die Zahlen im Internetradio anguckt, von der Sendung, was wir da an Zuhörern erreicht haben, das stand in keiner Relation zu dem Aufwand, den ich betrieben habe, um diese Sendung zu machen, weil ich die wirklich hier unten im Tonstudio produziert habe und mit ziemlich viel Aufwand. Und dagegen haben wir dann im Endeffekt irgendwie eine viel zu kleine Hörerschaft erreicht.
Also wird es dich jemals wieder als Radiomenschen geben oder wirst du eher der Musiker
ich
und
fand das Medium sehr, sehr spannend. Mir hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht und man sagt, also never say never, ne? Also ich weiß es nicht, kommt halt in so einem Rahmen, also für mich wäre halt wirklich das Thema Internetradio ist ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen, weil da hatten wir auch mal einen Artikel im Heft zu, war ich am Anfang auch sehr euphorisch, was man in diesem Artikel auch lesen kann, dass es jetzt Alternativen gibt zum fiesen Radio, was man sonst so on air hört, aber das sehe ich auch wesentlich distanzierter. Also auf der einen Seite entdecke ich immer mehr großartige Sender, wie den, auf dem wir gerade reden zum Beispiel, wo ja wirklich tolle Sachen laufen, das habe ich mir im Vorfeld jetzt auch mal angeguckt. Also es gibt regional auch wirklich noch viele Sender und es gibt hier bei uns, muss man ganz klar sagen, auch Funkhaus Europa. Kennst du das?
Ja,
ja, ein ganz
bekannt,
toller
ja.
Sender. Und
Sehr
es gibt auch
bekannt, ja.
wirklich im größeren Rahmen dann noch Sachen, die funktionieren und wirklich gutes Programm machen. Und ich glaube, Internetradio, das dauert noch ein bisschen, bis da wirklich die Zahlen stimmen. Also für 30 Leute würde ich es nicht mehr machen. Nee.
Ja, aber die Vielfalt ist auch inzwischen zu breit und man hat keinen Überblick mehr über diese ganze Internetgeschichte.
Genau. Ja.
Thomas, wir brauchen jetzt noch Zeit, um diese tolle Musik zu spielen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und maybe in ein paar Monaten können wir uns nochmal sprechen und dann können wir schauen, was wurde aus der Uptown, was wurde aus der CD, aus der
Genau,
tollen.
genau, genau. Vielleicht können wir dann schon über Volume 2 sprechen.
Oh, sehr gut. Ich danke dir. Schönen Abend dennoch.
Vielen Dank, Peter.